Guten Morgen zusammen. Wir haben jetzt ganz viel schon von unserem Herrn Jesus gehört, von Gnade und Güte, die uns nachgeworfen wird, wo uns nachgegangen wird. Worüber wollen wir reden? Was bietet sich an? Also wir machen zuerst mal ein bisschen einen Spaziergang mit Jesus und seinen Jüngern zur Einstimmung sozusagen oder zur Fortsetzung der Einleitung und gucken uns dann einige Verse aus dem Römerbrief an. Fangen wir mal an, wer die Bibel dabei hat, wer mitlesen will, wer aufschlagen will, Kapitel 9 im Markus-Evangelium. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs durch Galiläa, haben gerade was Beeindruckendes erlebt. Da reden wir gleich noch ganz kurz drüber, damit wir den Zusammenhang haben. Und ziehen jetzt weiter und wir lesen mal ab Vers 30, Markus Kapitel 9 ab Vers 30. Ich lese übrigens heute nicht aus der Schlachter, sondern aus der Menge-Übersetzung. Also bitte nicht wundern, das ist so ähnlich. Sie zogen dann von dort weiter und wanderten durch Galiläa hin, und er wünschte, dass niemand es erfahren möchte. Denn er erteilte seinen Jüngern Unterricht und sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert. Sie werden ihn töten. Und 3 Tage nach seiner Tötung wird er auferstehen. Sie aber verstanden den Ausspruch nicht und scheuten sich jedoch, ihn deswegen zu befragen. So kamen sie nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Mal bis hierher. Was hatten die Jünger vorher erlebt? Die hatten vorher die Heilung eines fallsüchtigen Jungen, ist er hier genannt, erlebt. Das war einfach ein Kind, das von einem Dämon besessen war, der diesen Jungen von Geburt an wirklich schlimm gepeinigt hat. Der wurde hin und her gerissen, hat Krämpfe gehabt, Schaum vor dem Mund, sich auf dem Boden gewälzt. Also was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, das lesen wir ja in den Evangelien immer wieder, dass die Menschen dort Menschen begegnet sind, die von Dämonen besessen, befallen waren und dementsprechend auch Verhalten gezeigt haben, das wirklich grauenhaft verstörend war. Und die Jünger waren dort, oder die meisten Jünger, der Großteil von ihnen war dort alleine mit dem Vater dieses Jungen. Und der Vater war eben zu den Jüngern gekommen, Petrus, und Johannes und Jakobus waren mit Jesus unterwegs, etwas abseits. Und die haben das nicht hingekriegt, diesen Jungen zu heilen. Also der Vater war gekommen: Kannst du nicht meinen Jungen heilen? Ihr seid doch mit Jesus unterwegs. Und die haben das nicht geschafft. Und dann waren da auch Schriftgelehrte wieder dabei und dann gab es Streitereien. Und in diese Situation kommt dann Jesus hinein und heilt diesen Jungen. Der Vater sagt dann: Wenn du etwas bewirken kannst, dann mach doch meinen Jungen gesund. Und dann fragt sich Jesus: Was heißt hier, wenn ich was bewirken kann? Du musst glauben, dass das geht. Und dann kommt dieses Bekenntnis dieses Vaters: Ich will ja glauben, aber hilf meinem Unglauben. Also er hat einfach seine Schwäche im Glauben gesehen, dieser Vater. Und unser Herr war barmherzig, hat die ganze umstehende Menge gesehen und hat diesen Jungen dann geheilt. Also ein wirklich beeindruckendes Erlebnis. Und dann gehen sie eben weiter. Und dann richtet Jesus den Blick wieder auf die Zukunft, die ihm persönlich bevorsteht, und sagt: Hier, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen überliefert. Sie werden ihn töten, und 3 Tage nach seiner Tötung wird er auferstehen. Also er spricht von sich als dem Menschensohn, also als von dem Sohn Gottes, von dem Mensch gewordenen Sohn Gottes, und redet von seinem Tod und seiner Auferstehung. Die Jünger kommen damit nicht zurecht, die verstehen den Ausspruch nicht und machen jetzt was ganz Spannendes. Die scheuen sich, ihn zu fragen. Und anstatt jetzt Jesus zu fragen, oder, und auf ihn zu gucken, da der Sache irgendwie nachzugehen, was macht man stattdessen, wenn man damit nicht klarkommt? Man beschäftigt sich mit sich selbst. Und dann sind die 12 unterwegs und fragen sich, hey, wer von uns ist hier am besten unterwegs? Wer von uns ist der Größte? Wer von uns steht am nächsten bei Jesus? Da geht's dann um Ehre und Anerkennung. Komisch, oder? Aber ich glaube, ich wäre nicht besser. Ich glaube, ich wäre nicht besser mit dem Herrn unterwegs gewesen. Denn das mit der Auferstehung, das war gar nicht so einfach, wie man hier auf den ersten Blick meinen möchte. Die Jünger hatten natürlich schon Auferstehung erlebt, also Auferstehung eines Toten. In dem konkreten Fall hier im Markus-Evangelium ist zum Beispiel vorher die Auferstehung der Tochter des Jairus, eines Beamten, eines hohen Beamten, berichtet, die tatsächlich verstorben war, also wegen einer Krankheit gestorben ist, und Jesus hat sie dann wieder aufgerichtet. Die ist natürlich dann gealtert, irgendwann später trotzdem wieder verstorben. Und hier reden wir ja, oder Jesus redet hier von seiner Auferstehung zum ewigen Leben. Also für Petrus, Johannes und Jakobus, die übrigens auch bei der Auferweckung der Tochter des Jairus dabei waren, war das trotzdem irgendwie noch nicht so richtig greifbar. Was ist mit Auferstehung gemeint? Auferstehung aus den Toten? Warum ist es trotzdem schlau, sich an dieser Stelle einfach besser nicht um sich selbst zu drehen, wie das die Jünger gemacht haben, sondern auf Jesus zu gucken und so ein Thema zu klären? Warum ist es schlau, so einer Frage nachzugehen? Was hat das mit dem Tod Jesu und mit seiner Auferstehung in dem Sinne hier auf sich? Wen interessiert das? Interessiert das heute überhaupt noch? Also hier sitzen ja einige Leute, die das schon interessiert hat und die dadurch darauf gekommen sind, dass das die Grundlage dafür ist, und zwar die einzige Grundlage für die einzige Möglichkeit, als Mensch vor Gott gerecht dazustehen. Durch Glauben an Jesus Christus, sich mit dem Tod Jesu, mit dem Versöhnungstod Jesu und mit seiner Auferstehung zum ewigen Leben auseinanderzusetzen. Das sichert die Grundlage eines jeden lebenden Menschen für die Ewigkeit. Also hat mehr Bedeutung als unsere Anerkennung, unsere Ehrsucht, wesentlich mehr Bedeutung als unser Blick auf uns. Wer von uns ist der Größte? Wir könnten uns jetzt heute Morgen auch darüber unterhalten, wer von uns ist der Größte. Wir lassen das lieber. Wir schauen mal auf diese Frage. Warum ist das spannend, Jesu Tod und Auferstehung? Weil es eben die einzige Möglichkeit beschreibt, durch den Glauben an Jesus Christus vor Gott gerecht dazustehen. Deswegen gibt's auch eine neue Predigtreihe, die heißt Gerechtigkeit aus Glauben an Jesus Christus, heute der Teil 1. Und am liebsten würden wir jetzt an der Stelle wahrscheinlich mit Römer 5 weitermachen. Da heißt es nämlich in Vers 1, so schön vielversprechend: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Klingt doch hervorragend, oder? Frieden mit Gott setzt natürlich voraus, dass ich mir unter Gott irgendwas vorstellen kann, dass Gott für mich eine Bedeutung hat. Und deswegen lassen wir das mit Kapitel 5 erstmal noch. Denn Paulus hat ja auch nicht im Römerbrief mit Kapitel 5 angefangen, sondern mit Kapitel 1. Und da gehen wir jetzt auch hin. Denn Paulus war bei dem, was er uns gesagt hat, von Gottes Geist geführt. Und Paulus wollte einen Weg aufzeigen, den man nachvollziehen sollte, wenn man zu diesem Frieden kommen möchte. Und Paulus fängt erstmal ganz logisch an. Paulus guckt auf den Zustand der gegenwärtigen Menschheit. Und da hat sich zwischen damals und heute rein gar nichts verändert. Das ist also völlig irrelevant, dass da ein paar tausend Jahre vergangen sind. Wir werden es gleich sehen, wenn wir lesen, wo die Menschheit damals stand. Und dann werden wir sofort erkennen, da steht sie heute auch noch. Vielleicht ist sie noch ein bisschen weiter in Richtung Abgrund unterwegs. Wir lesen mal Römer 1. Übrigens, die gesamte Predigtreihe wird sich erstrecken, genau von Römer 1, Vers 18. Da machen wir den Einstieg und gehen bis zum Kapitel 8 vollständig. Heute machen wir natürlich nicht so viel. Jetzt fangen wir mal an mit Römer 1 und lesen in Römer 1 mal die Verse 29 bis 32. Römer Kapitel 1. Verse 29 bis 32. Sie sind erfüllt. Wer sie? Die Menschen. Sie sind erfüllt mit jeglicher Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streit, List und Niedertracht. Sie sind Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, gewalttätige und hochmütige Leute. Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie erkennen zwar Gottes gerechtes Urteil, dass wer derartiges verübt, den Tod verdient, tun es aber trotzdem nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die solche Dinge verüben. Es mag sich jetzt einfach jeder in seinem Herzen fragen, ob er sich vorstellen kann, dass sowas in ihm steckt oder steckte oder dass sowas in unserer Gesellschaft, in unserer Menschheit steckt. Wenn wir uns umgucken in der Welt, dann werden wir hier einige Haken setzen können und auch bei uns werden wir Haken setzen können. Habgier, Neid, das sind keine Dinge, die mir fremd wären. Ihr könnt euch selbst prüfen. Und wenn das der Zustand ist, der Menschheit, wie soll ein solcher Mensch, wenn wir hier jetzt auch gelesen haben, uns ist klar, dass das mit Gott nicht zusammenpasst. Jedem Menschen ist klar, dass das mit Gott nicht zusammenpasst. Unter Gott stellt sich jeder Mensch, sofern er auch von ihm sein mag noch, jedenfalls nichts derartiges vor. Sondern das ist ein heiliges, gerechtes, liebevolles Wesen, eine Persönlichkeit. Das ist mal rudimentär das, was sich jeder so ein bisschen unter Gott vorstellt. Und dieser Zustand, der führt jetzt zu dem, was uns ab Vers 18 geschrieben ist. Denn Gott hat natürlich einen Blick auf diesen Zustand des Menschen. Gott hat eine Meinung dazu. Er sieht die Menschenkinder, seit er sie erschaffen hat. Und jeder Mensch, der lebt, jeder Mensch in diesem Raum, der hier sitzt, läuft jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde seines Lebens unter Gottes Augen. Dann lesen wir mal ab Vers 18. Dass Gottes Zorn wird offenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Also Gott blickt auf die Menschen, sieht dieses Verhalten, diese Eigenschaften, diese Herzenseinstellung und hat eine Meinung dazu und sagt hier, das verdient Zorn und ich sehe Menschen, die die Ungerechtigkeit, die durch Ungerechtigkeit die Wahrheit unterdrücken. Jetzt kann man vielleicht sagen, wieso? Sieht doch alles ganz fein aus draußen eigentlich, ist doch gar nicht so tragisch, es geht wirtschaftlich in vielen Belangen gut. Es gibt jede Menge Leute, die haben ausreichend Geld. Es lachen auch abends, wenn man so durch die Stadt läuft. In den Kneipen, die Leute sind gut gelaunt, oder? Da wird gefeiert, da wird gelacht. Ich höre das oft, wenn ich mal später abends noch am Schreibtisch sitze und versuche, mich zu konzentrieren. Dann denke ich mir, die machen was richtig, was ich falsch mache. Da ist zwar auch was dran, aber das brauchen wir jetzt nicht zu erörtern. Die machen was anderes richtig. Okay. Man kann sich fragen, wo ist denn der Zorn Gottes? Und inwiefern unterdrückt denn der Mensch die Wahrheit? Wo soll denn das sein? Warum soll das denn stimmen, was da steht? Nehmen wir uns erstmal die Unterdrückung der Wahrheit. Der Text erklärt uns das nämlich. Schauen wir mal in Vers 20, da geht es gleich weiter. Sein unsichtbares Wesen lässt sich, ja doch, seit Erschaffung der Welt an seinen Werken mit dem geistigen Auge deutlich ersehen, nämlich seine ewige Kraft und Göttlichkeit. Also, angesprochen ist die Schöpfung. Wir wissen alle, wenn wir in die Schöpfung gucken, wir brauchen nur in uns selbst reinzugucken, wie der Mensch aufgebaut ist. Wenn wir die Medizin ansehen, wie viel Mühe hat die Medizin immer noch heute, trotz jahrhundertelanger Forschung, kann man schon sagen, um hinter das Geheimnis dieses Organismus zu kommen. Und jetzt gibt's Leute, die wollen uns ernsthaft erzählen, das ist Evolution. Das musste so kommen. Das ging so gar nicht anders. Also dass es anders geht, sieht man ja, wenn diese Balance aus dem Gleichgewicht kommt. Wir sehen das an Krankheiten, wie anfällig wir dafür sind, wie leicht da etwas kippen kann. Also das geht sehr wohl anders. Aber ursprünglich war es wunderbar gemacht. Es gibt so viele andere Dinge auch in der Schöpfung, in der Natur. Wir können uns das angucken, wie Blumen gemacht sind, wie Tiere gemacht sind, wie einfach die Erde in diesem Weltall aufgehängt ist. Für mich persönlich immer so faszinierend ist dieser sogenannte Lotusblüteneffekt, habe ich glaube ich schon öfter erwähnt. Also eine Oberfläche, die einfach, ja da kann ich Lack drauf gießen, der läuft einfach runter, der haftet nicht, weil die einzelnen Lacktropfen von feinen Härchen weiter transportiert werden, das einfach runterläuft. Faszinierend. Musste so kommen. Naja. Nein, auch die Schönheit von Blumen. Wie sind die Lilien gemacht, heißt es mal. Ja, selbst Salomo war nicht so gekleidet. Und die Lilie, das ist im Prinzip Gras, das heute blüht und morgen in den Ofen geworfen wird, sagt der Herr. Also wenn Gott so viel Kreativität in einfach eine so vergängliche Pflanze investiert, wie viel mehr erst in uns? Also wenn der Mensch mit offenem Auge, so steht es hier auch, seit Erschaffung der Welt mit dem geistigen Auge, also mit einem Auge, das sehen und erkennen will, das fragt, durch die Natur geht, sich selbst betrachtet, sich untersucht, dann wird er erkennen, es wird wohl jemanden geben, der kreativ ist, der Schöpferkraft hat. Das ist nicht einfach irgendwie entstanden, es wird einen Schöpfer geben. Und wenn es einen Schöpfer gibt, dann bin ich Geschöpf. Und dann haben wir schon einen ersten wichtigen Schritt für eine weiterführende Erkenntnis, nämlich eine Beziehung. Ein Verhältnis. Es gibt einen Schöpfer und ein Geschöpf. Ich bin gemacht. Aus einem Willen heraus. Wo unterdrückt der Mensch noch die Wahrheit? Vers 21. Weil sie Gott zwar kannten, ihm aber doch nicht als Gott Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf nichtige Dinge verfallen sind. Also, die Neigung, Gott zu kennen oder Gott erkennen zu können, die ist in den Menschen gelegt. Gott hat den Menschen in Beziehung zu sich geschaffen. Das heißt, es liegt auch das Bedürfnis im Menschen, Gott zu ehren. Denn das ist Gegenstand dieser Beziehung. Und wenn der Mensch dem nicht folgt, dann ersetzt er den Dank und die Verehrung, die er Gott schuldet, durch irgendwelche Alternativen, die ihm sonst einfallen. Also die eigentlich in sein Herz gegebene Neigung, Gott in der Natur erkennen zu können, ihm zu danken, ihn anzuerkennen, hat der Mensch verworfen und kehrt damit der Wahrheit schlicht und ergreifend den Rücken. Wir gucken mal kurz in Prediger 3, Vers 11. Da heißt es, alles hat Gott vortrefflich gemacht. Also da finden wir direkt seine Schaffenskraft, seine Schöpfereigenschaft und wie er alles gut gemacht hat. Das haben wir heute Morgen auch schon oft gehört. Noch einmal wiedergegeben. Alles hat Gott vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Ja, auch die Ewigkeit hat er ihnen, also den Menschen, ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis Ende zu durchschauen vermag. Aber die Ewigkeit ist in das menschliche Herz gelegt. Und hätten eigentlich, also daher kommt diese Sehnsucht eben, eine Beziehung zu Gott zu haben und Gott anzubeten. Und wir lesen aber in Vers 22 und 23, hier in Römer 1, wie auch das verkehrt wurde. Während sie sich ihrer angeblichen Weisheit rühmten, wir haben gerade gelesen, dass sie hinter Gottes Schöpfung nicht wirklich dahinter steigen können, rühmen sich aber der geringen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sie haben. Also während sie sich ihrer angeblichen Weisheit rühmten, sind sie zu Toren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit dem Abbild des vergänglichen Menschen und der Gestalt von Vögeln, von vierfüßigen Tieren und kriechenden Gewürm vertauscht. Also aus der eigentlich in ihr Herz gelegten Beziehung zu Gott mit dem Ewigkeitsbezug und dem Verlangen nach Anbetung Gott gegenüber ist Götzendienst geworden. Man schafft sich Figuren, man schafft sich irgendwas aus Holz, irgendwas aus Stein, irgendein Bild, das man, vor dem man niederknien kann, wenn es sein muss, sein Auto oder was auch immer, alles Mögliche. Irgendeinen Menschen, den man bewundert. Es gibt unzählige Beispiele dafür, dass man fehlgeht und seine ganze Ehrerbietung, alles, was da in mir drängt nach danach Gott zu bewundern, ja, das lehnt der Mensch dann ab, weil er Gott den Rücken zukehrt und wendet seine Anbetung einer anderen Sache oder jemand anderem zu. Und in dieser Situation findet sich dieser Mensch. Das ist dieser Zustand, in dem der Mensch die Wahrheit unterdrückt. Das war hier die erste Diagnose Gottes, die wir uns angeguckt haben. Die andere Diagnose Gottes war, der Zorn Gottes wird offenbart vom Himmel her. Dann kann man ja auch sagen, wo ist denn dieser Zorn? Ich habe jetzt nichts gehört von sowas Ähnlichem wie Sodom und Gomorra, dass da irgendwie jetzt hier die Städte vernichtet worden wären, wo es besonders übel zugeht. Es ist doch eigentlich ruhig. Es kann doch eigentlich jeder machen, was er mag, oder nicht? Ist es nicht so? Ist doch eine Menge ungute Dinge passieren auf der Welt und es scheint keine Konsequenz zu haben. Gehen wir nochmal kurz in Prediger. Einfach ein paar Kapitel weiter hinten. Prediger 8. Es gibt viele Menschen, die erliegen genau dem Irrtum, der dort beschrieben ist. In Prediger 8, Vers 11 lesen wir, weil der Urteilsspruch über böse Taten nicht schnell vollzogen wird, darum ist das Herz der Menschenkinder davon erfüllt, Böses zu tun. Also die Strafe folgt der Tat, wie man so schön sagt, nicht auf dem Fuße. Und das führt zu diesem weit verbreiteten Irrtum, Gott würde das hinnehmen. Psalm 10, Vers 11. Der Mensch, er denkt in seinem Herzen, Gott hat's vergessen, hat sein Angesicht verhüllt. Er sieht es nimmer, heißt es da. Also das ist ein Irrtum, der verheerend ist, nur weil sozusagen einfach gerade mal nichts oder scheinbar nichts passiert. Heißt das nicht, dass Gott das A nicht sehen würde oder dass Gott das A nicht bewerten würde? Das tut er wohl. Aber er lässt dem Menschen in seinem Tun Raum. Und wir lesen hier im Wort, wie sich dieser Zorn ganz still entfaltet, indem ein Mensch, der seinen eigenen Willen unbedingt gehen will, diesen Willen eben auch gehen darf. Denn Gott zwingt niemanden zu seinem Glück. Und deswegen heißt es hier wiederholt, Gott hat sie dahingegeben. In drei Dinge hat er sie dahingegeben. Verse 24 folgende. Daher hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit dahingegeben, so dass ihre Leiber an ihnen selbst geschändet wurden. Denn sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und Verehrung und Dienst dem Geschaffenen dargebracht, anstatt dem Schöpfer, der da gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Also das hatten wir gerade schon, das ist dieses Niederdrücken der Wahrheit. In Wahrheit gebührt Gott alle Anbetung, denn er ist der Schöpfer. Wir sind Geschöpf. Und stattdessen hat man sich von ihm weggewendet, weil man unbedingt sich nicht in diese Beziehung begeben will, wenn man unbedingt nicht sich ein- und unterordnen will unter diesen allmächtigen, heiligen, ewigen Gott. Und hat sich hingewandt zu irgendwelchen Götzen und hat sich hingewandt zu seinen Begierden und ist dahingegeben. Vers 26. Deshalb hat Gott sie auch in schändliche Leidenschaften dahingegeben. Aus den Begierden kommen diese Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen vertauscht. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, so dass sie Männer mit Männern Schande trieben, aber auch den gebührenden Lohn für ihre Verirrung an sich selbst empfingen. Und das letzte Dahingeben finden wir nochmal oben in dem Abschnitt. Das letzte Dahingeben ist das Dahingeben in einen verworfenen Sinn. In Vers 21. Weil sie Gott zwar erkannten, ihm aber doch nicht als Gott Verehrung und Dank dargebracht haben, sondern in ihren Gedanken auf nichtige Wege verfallen sind und ihr unverständiges Herz in Verfinsterung haben geraten lassen. Also, diese Verfinsterung führt dann auch dazu, was wir in Vers 28 lesen. Und weil sie es verschmähten, Gott in rechter Erkenntnis festzuhalten, das beschreibt diese Abwendung von Gott, hat Gott sie in einem verworfenen Sinn dahingegeben, zu verüben, was sich nicht geziemt. Und dann kommt das, was wir vorhin gelesen haben, die Konsequenz aus all dem ist, sie sind erfüllt mit jeglicher Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit. Also, der Zorn Gottes ist hier ein ganz stiller. Dem Mensch wird seine vermeintliche Freiheit gelassen. Tatsächlich ist er, wenn er das alles tut und Gott den Rücken zukehrt, hat er zwar eine Entscheidung getroffen, aber er ist nicht frei. Denn in all dem dient er wem? Dem, der sich als allererstes gegen Gott aufgelehnt hat, dem Teufel. Und folgt lediglich dem Teufel nach, streng, gehorsam, unterwürfig. Und wird auch das Schicksal des Teufels teilen in Ewigkeit. Also das ist die Diagnose, die Bewertung, die Gott vom Himmel herab erstmal auf die Gesellschaft wirft. Jetzt haben wir heute in der Einleitung schon so viel von Rettung gehört und würden nach dem, was wir jetzt gelesen haben, müsste eigentlich der Puls relativ weit oben sein, denn da kann ja eigentlich nur Gericht, da kann ja nur, wir haben von Zorn gelesen, von dahingegeben, von völliger Verlorenheit. Und wir kennen ja auch das, was uns Jakobus aus diesen Zusammenhängen der Leidenschaften, der Begierden berichtet. Das wollen wir uns nochmal ganz kurz aus Jakobus Kapitel 1 in Erinnerung führen. Jakobus beschreibt das einfach so unglaublich treffend, dass sich das immer lohnt, sich das nochmal vor Augen zu führen. Jakobus 1, die Verse 13, 14 und 15. Niemand sage, wenn er zum Bösen versucht wird, von Gott werde ich versucht, denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden. Versucht aber auch seinerseits niemand. Nein, ein jeder wird zum Bösen versucht, indem er von seiner eigenen Lust oder Begierde gereizt und gelockt wird. Sodann, wenn die Lust oder die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde, was ist die Sünde? Die Sünde ist die Verirrung, Zielverfehlung, weg von Gott, nicht mehr ausgerichtet auf Gott, sondern genau weg von Gott. Also das Abkehren von Gott, die Sünde, die kommt dann aus der Erfüllung der Begierde hervor. Und die Sünde, was gebiert sie wiederum? Wenn sie zur Vollendung gekommen ist, den Tod. Also, auf der Gesellschaft, die so wie sie hier dargestellt ist, so wie sie sich uns zeigt. Wir wissen alle, dass es diese Eigenschaften gibt. Das ist unbestreitbar. Das ist einfach so. Die steht im sicheren Tod. Jetzt hat Paulus diesen Brief ja nicht nur an die Heiden, die griechische Welt damals geschrieben, die wir uns jetzt gerade angeguckt haben, also an die, sage ich jetzt mal, gewöhnliche Menschheit, sondern eben auch an die Juden. Und mit denen setzt er sich jetzt ganz besonders in Kapitel 2 auseinander, denn die haben bisher ihren Kopf noch nicht gesenkt. Die haben bisher noch ganz beruhigt zugehört und haben gesagt, ist für uns jetzt nicht so das große Problem. Wir sind bevorzugt, wir sind das Volk Gottes. Wir stehen ja ganz woanders. Wir haben das Gesetz, wir haben die Beschneidung. Uns geht's gut. Und da sagt Paulus, Vorsicht, du hast zwar das Gesetz in der Hand, aber ist denn das allein entscheidend? Und du bist äußerlich an deinem Leib beschnitten, aber hilft dir das denn wirklich? Also er fasst hier mitten in die Religiosität der Juden. Und das ist natürlich nicht nur die Religiosität des Judentums, das ist jegliche Religiosität ist hier eigentlich angesprochen. Alles, was sich auf Äußerlichkeiten beschränkt, werden wir gleich sehen. Auf das Tun, auf irgendwelche Handlungen, nützt am Ende gar nichts. Gehen wir mal jetzt in Kapitel 2. Und gucken uns dort einmal diesen Abschnitt Verse 17 bis 24 und den anderen Abschnitt Verse 25 bis 29 an. Da geht's zuerst mal ums Gesetz, Verse 17 bis 24. Also der Jude sagt, uns ist das Gesetz gegeben von Mose, das haben wir, das ist klasse, deswegen sind wir besser gestellt. Jetzt sagt Paulus, wenn andererseits du dich einen Juden nennst und dich auf das Gesetz verlässt und dich Gottes rühmst und seinen Willen kennst und infolge der aus dem Gesetz gewonnenen Unterweisung das, was in jedem Fall das Richtige ist, wohl zu beurteilen verstehst und dir zutraust, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht für die in der Finsternis Lebenden, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, weil du ja im Gesetz die Erkenntnis und Wahrheit verkörpert besitzt. Nun, andere Leute belehrst du und dich selbst belehrst du nicht. Du predigst, man dürfe nicht stehlen und stiehlst selbst. Du sagst, man dürfe nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzenbilder und vergreifst dich doch räuberisch an ihren Tempeln. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch deine Übertretung des Gesetzes? Denn der Name Gottes wird euretwegen unter den Heiden verlästert, wie geschrieben steht. Ups. Also ist nicht so einfach, das Gesetz zu besitzen, bringt anscheinend nichts. Wer sich aufs Gesetz beruft, der muss es auch komplett erfüllen. Der muss tun, was im Gesetz steht. Und wir alle wissen, das geht gar nicht. Kein Mensch ist in der Lage, das Gesetz zu halten. Jesus hat hier ein paar Beispiele rausgegriffen, die sofort ins Mark getroffen haben. Jeder dieser Schriftgelehrten und Pharisäer wusste, da brauche ich nicht anfangen zu diskutieren. Da bin ich voll dabei. Also, das Gesetz einfach haben. Die kannten es sogar auswendig. Das ist bestimmt nicht falsch gewesen, aber es nützt nichts. Es nützt nichts. Was war mit der Beschneidung? Was war denn überhaupt die Beschneidung? Die Beschneidung an der männlichen Vorhaut war der Bund, den Gott mit Abraham begründet hatte. Das war sozusagen ein äußerliches Merkmal dafür. Es ist ein Bund geschlossen. Das ist mein Volk. Und das ist das äußerliche Kennzeichen dafür. Das greift Paulus jetzt auf. Denn was die Beschneidung betrifft, so ist sie zwar eine nützliche Sache, wenn du nämlich das Gesetz tatsächlich hältst. Bist du aber ein Übertreter des Gesetzes, so ist dir die Beschneidung zum Unbeschnittensein geworden. Also nur weil mir die Vorhaut fehlt als Mann, kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen. Das ist irgendwie leicht nachvollziehbar. Ich muss also, das ist ja nur das äußerliche Kennzeichen, sozusagen wie ein Sticker, ja. Wenn ich das Gesetz habe und es halte und dann beschnitten bin, dann stehe ich in diesem Bund. Aber wenn ich das Gesetz nicht halte, dann bringt mir die ganze Beschneidung, dann bringt mir das Label nichts mehr. Dann ist es wie wenn das Label wieder abgezogen worden wäre von mir. Dann bin ich zum Unbeschnittenen geworden. Wenn umgekehrt der Unbeschnittene die Forderungen des Gesetzes beobachtet, jetzt kommt eine saumäßig schlaue Argumentation von Paulus. Was ist denn jetzt, sagt er, wenn einer, der nicht im Bund steht, einer, der nicht zum Volk dazugehört, einer, der nicht beschnitten ist, wenn der sich jetzt an euer Gesetz hält, was ist denn dann mit dem? Wenn umgekehrt der Unbeschnittene die Forderungen des Gesetzes beobachtet, wird ihm dann sein Unbeschnittensein nicht als Beschneidung angerechnet werden? Wäre ja logisch. Wenn es auf das Halten des Gesetzes ankommt und nicht auf die Äußerlichkeiten, dann ist doch dieses Argument richtig. Ja, der von Natur Unbeschnittene, der das Gesetz erfüllt, wird am Gerichtstag das Urteil über dich sprechen, der du trotz deines geschriebenen Gesetzes und trotz deiner Beschneidung ein Übertreter des Gesetzes bist. Jetzt fällt den Juden die Kinnlade runter. Was? Der Unbeschnittene, der nicht zum Volk Gottes gehört, wird am Gerichtstag, wenn Gott die Welt richtet, über mich urteilen? Das ist ja unvorstellbar. Und da entzieht an der Stelle Paulus den zuhörenden Juden jeglichen Boden für ihre Äußerlichkeiten. Es nützt gar nichts, das Gesetz zu haben. Es nützt gar nichts, beschnitten zu sein, wenn ich nicht am Herzen beschnitten bin. Denn nicht der ist, heißt es jetzt hier in 28, denn nicht der ist in Wahrheit ein Jude, der es sichtbar ist, und die rechte Beschneidung besteht nicht in dem, was äußerlich am Fleisch vorgenommen wird. Nein, nur der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein, im Geist, nicht äußerlich nach dem Buchstaben. Das Lob eines solchen kommt nicht von Menschen her, sondern von Gott. Und deswegen, weil er das klargestellt hat, konnte er auch, das gucken wir uns jetzt erst an, weil wir das jetzt erst richtig verstehen, Anfang von Kapitel 2 den Juden sagen, deswegen halte dich mal jetzt zurück in deiner Überheblichkeit und deiner Arroganz. die du aus deinen äußerlichen Merkmalen und einfach dem Besitz des Gesetzes abgeleitet hast. Und sagt hier in Kapitel 2, Vers 1, daher gibt es auch für dich, o Mensch, also du, Jude, wer du auch sein magst, der du dich zum Richter über andere machst, keine Entschuldigung. Denn worin du den anderen richtest, darin verurteilst du dich selbst. Wir haben das gerade gelesen, er hat ihnen klar gesagt, das Gesetz sagt euch, du darfst nicht ehebrechen, du darfst nicht stehlen, du darfst nicht rauben, all das finde ich bei euch. Also richte nicht über die ganzen Heiden, nur weil du ein Gesetz besitzt und beschnitten bist. Was willst du damit? Das hilft dir nicht, das rettet dich nicht. Du wirst sang- und klanglos, unterschiedslos einsortiert in meine Bewertung, in die Bewertung Gottes, die wir gerade gehört haben. Gottes Zorn vom Himmel her offenbart. Tja, was hat dann der Jude noch für einen Vorzug? Kapitel 3, wir haben es gleich geschafft. Was bleibt hiernach überhaupt noch als Vorzug der Juden? Jetzt kommt etwas Tröstliches. Oder als der Nutzen der Beschneidung bestehen. Paulus sagt, immerhin viel, in jeder Hinsicht. Das, was Gott mit seinem Volk angefangen hat, ist weder nutzlos noch vergebens. Gott kommt mit seinem. Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel. Und auch mit uns. Mit uns Gläubigen und auch mit jedem, der Gott noch nicht in Frieden gegenübertreten kann, weil er Jesus noch nicht angenommen hat. Denn das Angebot steht, Jesus im Glauben anzunehmen und Frieden zu erlangen. Wir sind noch in der Gnadenzeit. Zwar in den letzten Tagen, wenn nicht Stunden, aber in der Gnadenzeit. Also immerhin viel in jeder Hinsicht. Zuerst, dass ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden sind. Das ganze Wort war gegeben worden. Denn nicht wahr? Wenn manche sich untreu erwiesen haben, wird etwa deren Untreue die Treue Gottes aufheben? Das ist jetzt die zentrale Frage. Hat Gott sein Volk verworfen aufgrund dieser jahrhundertelangen Untreue? Nein, hat er nicht. Das sei ferne. Es bleibt vielmehr dabei, Gott ist wahrhaftig. Jeder Mensch aber ein Lügner, wie es in der Schrift heißt, du sollst in deinen Worten Recht behalten. Also Gott soll in seinen Worten Recht behalten und Sieger bleiben, wenn man mit dir rechtet. Und jetzt kommt eine ganz krasse Argumentation von Paulus, da wollen wir noch mal kurz konzentrieren. Etwas Naheliegendes. Wir haben ja als Mensch die Neigung, uns auch den besten Argumenten entziehen zu wollen. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit gelesen, dass Gott auf jeden Fall treu bleibt. Und dass unsere Ungerechtigkeit und unsere Lüge an der Gerechtigkeit Gottes und an der Wahrhaftigkeit Gottes gar nichts ändern kann. Gott behält Recht, haben wir hier gelesen. Jetzt kommt Paulus mit einer ganz krassen Idee um die Ecke. Er nimmt sozusagen ein sehr menschliches Argument vorweg. Zwei. Wir lesen mal Vers 5. Römer 3, Vers 5. Wenn aber so unsere Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes erweist, also hervorleuchten lässt, hervorhebt, was sollen wir daraus folgern? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er seinen Zorn verhängt? Also müssen wir verstehen, diese Ausrede, die ein Mensch jetzt bringen könnte, der unter dieser Bewertung Gottes steht. Wenn so unsere Ungerechtigkeit die Gerechtigkeit Gottes erweist, also unsere Ungerechtigkeit, die Ungerechtigkeit des Menschen, kann an der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes gar nichts ändern. Wir Menschen sind ja auch in unseren Vergehungen, in unseren Begierden irgendwie gefangen, haben wir da vorhin gelesen. Das treibt uns so. warum steht denn überhaupt der Zorn Gottes über uns? Ist das nicht gemein, das so zu machen? Antwort: Ich rede da nach gewöhnlicher Menschenweise. Das sei ferne. Wie sollte Gott sonst wohl Richter der ganzen Welt sein können? Ja, es gibt eben Gott nicht nur als Retter, sondern auch als Richter. Und das müssen wir uns vor Augen führen und vor Augen halten. Und dazu gucken wir mal ganz kurz in die Apostelgeschichte. Da hält derselbe Paulus, der uns hier im Römerbrief Wertvolles offenlegt, nämlich eine Rede auf dem Areopag und nennt den Leuten da in Athen einen wichtigen Fakt. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Über die früheren Zeiten der Unwissenheit hat Gott zwar hinweggesehen, ich glaube, das Mikro ist weg, gell? Jetzt wieder da. Okay. Über die früheren Zeiten der Unwissenheit hat Gott zwar hinweggesehen, jetzt aber gebietet er den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an welchem er den Erdkreis mit Gerechtigkeit richten will, durch einen Mann, den er dazu bestimmt und den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Also ganz klare Ansage. Es gibt keine Entschuldigung, wie wir auch vorhin schon gelesen haben. Jeder kann in der Schöpfung erkennen, wer Gott ist. Jeder kann dahinter kommen, dass es eine Beziehung gibt zwischen Gott, dem Schöpfer, und mir selbst, dem Geschöpf. Jeder kann sich dieser Wahrheit zuwenden oder ihr den Rücken kehren. Das geschieht alles freiwillig. Das kann der Mensch selbst entscheiden. Wenn er sich wegwendet, liegt der Zorn Gottes auf ihm. Und er begibt sich in ein Leben voll Unwahrheit und Ungerechtigkeit. Der Zorn ist erstmal nicht die Peitsche, sondern das Dahingeben in alles, was nichts taugt, was kein glückliches Leben zum Ziel hat, was keine Freude nach sich zieht, sondern was der Lüge des Teufels aufsetzt, der all dem vorangegangen ist und der all das erfunden hat. Über die früheren Zeiten der Unwissenheit hat Gott zwar hinweggesehen, jetzt aber. Ende der Fahnenstange allmählich. Es kommt ein Zeitpunkt, wo abgerechnet wird. Gott sieht lange geduldig zu, das tut er im Moment auch noch. Aber jetzt ist schon die Zeit, wo es Zeit ist, Buße zu tun. Denn es gibt einen Tag, wo er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Durch einen Mann, und wir wissen, hier ist von Jesus Christus die Rede. Also, keine dummen Ausreden hernehmen und sagen, Gott würde da irgendwie falsch liegen oder Gott dürfte das nicht und es wäre nicht fair, wenn er uns dazu kommt. Doch, es ist fair, es ist gerecht, kein Zweifel. Wenn aber Gottes Wahrhaftigkeit, macht Paulus dann hier nochmal einen Anlauf in Kapitel 3, Vers 7, wenn aber Gottes Wahrhaftigkeit infolge meines Lügens umso stärker zu seiner Verherrlichkeit hervorgetreten ist, warum werde auch ich dann noch als Lügner gerichtet? Also nochmal dieses perverse Argument, naja, wenn meine Lüge Gottes Wahrhaftigkeit nicht in Frage stellen kann, dann macht's doch nichts, wenn ich lüge. Ja doch, es macht was, weil es mich verändert, weil es mich festhält. Und warum halten wir uns dann nicht an den Grundsatz, dass manche Lästerzungen mir wirklich in den Mund legen? Lasst uns das Böse tun, damit das Gute dabei herauskomme. Also jetzt merken wir, Paulus ist am Ziel seiner Argumentation. Jeder Normaldenkende weiß, wenn ich das Böse tue, kommt nichts Gutes dabei raus. Nun, die betreffenden Leute trifft das verdammende Urteil mit Fug und Recht. Das ist schlicht und ergreifend das Ergebnis. Jetzt kommt der Schluss. Ich schaff's in 3 Minuten. Die Frage steht in Vers 9. Wie steht es also? Das ist ja jetzt die Frage. Wie steht es also? Haben wir den Juden etwas voraus? Ganz und gar nicht. Wir haben ja schon vorhin gegen Juden ebenso wie gegen Griechen, also die restliche Menschheit, die Anklage erheben müssen, dass sie ausnahmslos unter der Herrschaft der Sünde stehen. Also ein Mensch, der mit Gott nicht Frieden geschlossen hat durch Jesus Christus, der steht unter der Herrschaft der Sünde. Das mag er wissen oder nicht wissen, das mag ihm bewusst sein oder nicht, er mag es erkennen in seinem Leben oder nicht, es ist so, es ist Fakt. Er steht unter der Herrschaft der Sünde und ist ein Knecht, ein Sklave, ein Diener des Teufels. Wie es in der Schrift heißt, es gibt keinen Gerechten, auch nicht einen. Es gibt keinen, der verständig ist, keinen, der Gott mit Ernst sucht. Sie sind alle abgewichen. Das ist diese Bewertung, dieses ursprüngliche Urteil. Allesamt untauglich geworden, keiner ist da, der das Gute tut, auch nicht ein einziger. Ein offenes Grab ist ihre Kehle, mit ihren Zungen reden sie Trug, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Schnell sind ihre Füße Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend sind auf ihren Wegen und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Keine Furcht Gottes ist vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Es soll eben einem jeden der Mund gestopft werden und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sein. Denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Durch das Gesetz kommt ja nur Erkenntnis der Sünde. Also hier nochmal der Hinweis. Alles, was er da beschrieben hat, finden wir in unserer Gesellschaft. Keine Frage. Das ist auch oben in Vers, in Kapitel 2, oben in Vers 29, 30 schon beschrieben worden. Spannend ist übrigens, wenn wir da nochmal ganz kurz reinschauen, Kapitel 1, Entschuldigung, 29, 30, da ist ja, das sind die ganzen schlechten Eigenschaften aufgeführt. Verleumder, Mord, Mordlust, Neid, Streit, Gottesverächter. Und das Spannende ist ja, dass wenn wir unsere Gesellschaft fragen, wollen wir Mord haben, wollen wir Neid haben, wollen wir List und Niedertracht haben, dann wird jeder sagen, nein. Wir wollen ja eine Gewaltfreiheit haben. In den Kindergärten, gewaltfreie Kindergärten, alles, wir haben uns alle lieb, alles toll. Das Problem ist, wenn ich darauf frage, wollen wir Gott verachten dürfen? Ja. Wir sind unser eigener Herr. Das unterschreibt unsere Gesellschaft draußen. Gottverächter sein ist in Ordnung. Jedenfalls Jesus Christus darf man in unserer Gesellschaft weltweit durchaus verachten. Und jetzt will diese Gesellschaft, die sich es herausnimmt, Gott verachten wollen zu dürfen, heraus, dass sie auf der Gegenseite alles andere aber ablehnt. Wie will denn jemand, der Gott verachten möchte, das ganze andere loswerden? Das ist ein Widerspruch in sich. Das ist die Heuchelei in unserer Welt und dieser unauflösbare Widerspruch, in dem diese Gesellschaft zugrunde geht. Gottesverächter sein und gleichzeitig das Böse loswerden geht nicht. Wer Gott verachtet, haftet an all dem Unheil, was damit in der Folge zusammenhängt. Wie steht es also? Erstmal unglaublich schlecht. Soweit sind wir heute gekommen. Aber damit wollen wir nicht enden. Auf keinen Fall, denn das ist auch nicht Gottes Blickwinkel. Das ist nicht der Blick, den der Herr uns gibt. Das ist nicht die Perspektive, die uns in Jesus Christus aufgezeigt ist. Damit machen wir aber beim nächsten Mal weiter, aber wir wollen den Vers noch lesen. Kapitel 3, Vers 21. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, jedoch bezeugt von dem Gesetz und den Propheten, die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zugute kommt, die da glauben. Denn hier gibt's keinen Unterschied. Alle haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den Gott verleiht. so werden sie umsonst durch seine Gnade gerechtfertigt. Vermöge der Erlösung, die in Christus Jesus erfolgt ist. Das ist die Perspektive. Und wir können uns jetzt schon fragen, wenn wir hier im Raum sitzen, wie es in Apostelgeschichte 17 auch gewesen ist, am Areopag, als er damals das gesagt hat, Paulus, die früheren Zeiten der Unwissenheit, über die hat Gott zwar hinweg gewesen, jetzt aber ist es Zeit, Buße zu tun. Und jetzt ist die Frage, wenn du das hier, wie es steht, in Kapitel 3 Römer liest, wie steht es um dich persönlich? Und wir lesen auch hier, wie haben sich manche entschieden damals. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen. Erste Reaktion. Die anderen aber sagten, wir wollen dich hierüber später noch einmal hören. Aufschieben der Entscheidung. Aufschieben der Auseinandersetzung mit dieser Wahrheit. Gefährlich. Vielleicht stirbst du heute Nachmittag, dann war der Aufschub tödlich in Ewigkeit. So ging denn Paulus aus ihrer Mitte hinweg. Er hat ja alles gesagt, was zu sagen war. Jetzt ist es an den Menschen, eine Entscheidung zu treffen. Einige Männer jedoch schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Das ist die Aufgabe heute Nachmittag für jeden, der noch nicht wiedergeboren ist.
Danke, Axel. Genau, die Aufgabe für jeden, der noch nicht wiedergeboren ist, die Einladung einzunehmen.